Farben auszuwählen klingt zunächst ganz einfach. Farbfläche aufklappen, Ton aussuchen, fertig. Im Arbeitsalltag zeigt sich allerdings schnell, genau hier beginnt die eigentliche Herausforderung. Farben wirken auf kleinen Mustern anders als später auf großen Flächen. Dazu kommen Kunden, die mit Inspirationsbildern aus sozialen Medien arbeiten oder inzwischen sogar mit KI-generierten Entwürfen. Gleichzeitig wird auch die Farbberatung im Handwerk zunehmend digitaler. Und es gibt nicht nur das eine System. Opral, NCS, Architekturkollektionen, kuratierte Farbwelten oder digitale Tools wie Spektrum. Dahinter stehen ganz unterschiedliche Ansätze, wie Farben ausgewählt, kombiniert und in ihrer Wirkung beurteilt werden. Wie sich die Farbberatung dadurch verändert und welche Rolle digitale Tools künftig spielen, darüber spreche ich heute mit Eva Helderhoff vom Caparol Farbdesign Studio. Hallo Eva, schön, dass du da bist.
Hallo Andreas, danke für deine Einladung.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass du hier bist und würde persönlich mit dem persönlichen Einstieg starten. Erzähl doch kurz, wie du eigentlich zum Caparol Farbdesign Studio gekommen bist und warum das Thema Farbe und Gestaltung so eine große Rolle bei dir im Leben spielt.
Tatsächlich habe ich klassisch Innenarchitektur studiert, weil ich es so spannend fand, wie man mit allen Materialien, die man dort einbringt, Atmosphären gestalten kann. Ich fand das immer so interessant, wenn man sich Reihenhäuser zum Beispiel angeguckt hat, immer der gleiche Bautyp, immer die gleiche Architektur und jedes war trotzdem anders. Und was steckt dahinter? Das wollte ich der Sache, wollte ich auf den Grund gehen und fand auch, dass Innenarchitektur einfach tiefer in diese Themen reingeht. Das habe ich also in Darmstadt studiert. Erst das Grundstudium zusammen mit dem Architekten, mit Statik, Vordiplom und allem, was dazugehört hat. Und dann eben Innenarchitekturstudium und tatsächlich wurden meine Fragen gar nicht alle beantwortet. Und gerade dieses Thema Farbe, von dem ich immer das Gefühl hatte, das macht wirklich richtig was in den Räumen, das kam so ein bisschen kurz für mich. Und da habe ich mich sehr gefreut, als ich dann die Möglichkeit hatte, an einem Projekt nach dem Studium im Farbdesignstudium mitzuarbeiten. Damals ging es tatsächlich auch schon um digitale Medien und das Darstellen von Farbideen, Stichwort Spektrum. Aber ich habe gedacht, das ist super, dann mache ich das jetzt ein Jahr lang, gucke mir das alles an, lerne ganz viel und dann raus in die große, weite Welt, ab in die klassische Innenarchitektur. Und Andreas, ich muss dir sagen, ich lerne bis heute. Und dieses Thema hat mich derart fasziniert, dass ich gar nicht mehr anders kann, als genau dort weiterzuarbeiten, weiterzulernen und weiter zu entdecken, weil es einfach so spannend und vielfältig ist.
Das setzt jetzt gerade meine nächste Frage auch an. Du leitest jetzt seit 2021 das Farbstudio, zusammen mit Margit Vollmert auch, die aber in eine andere Abteilung verantwortet. Hat sich dein Blick auf Farbe und Beratung verändert, seit du stärker strategisch aufs ganze System schaust, statt auf einzelne Projekte?
Inhaltlich tatsächlich nicht, weil es immer wieder darum geht, die optimale Atmosphäre, Farbklang für den jeweiligen Nutzer und das Projekt zu finden. Das strategische Arbeiten tatsächlich hat es natürlich viel mehr administrative Aufgaben und, aber das hat mit der Arbeit und dem Inhalt der Arbeit, wenn es um solche Farbprojekte geht, eigentlich nichts zu tun. Das ist gleich geblieben und ist immer noch so faszinierend wie eh und je. Es ist echt ein Traumjob.
Okay. Kannst du noch vielleicht kurz sagen, wie viele Leute seid ihr im Caparol Farbdesign Studio mit, wie groß deine Teams da sind?
Wir sind zwei Teams, Margit und ich leiten das Studio quasi zusammen. Musst du dir so vorstellen, mein Team ist das Team Architekturgestaltung, das schwerpunktmäßig in Deutschland arbeitet und sich wirklich mit der Gestaltung von Architektur beschäftigt. Also das, was mein Herzblut ist. Und Margits Team ist eher internationaler aufgestellt und das ist das Team, das viel auch die Fächer und die Farbstudien entwickelt. Aber tatsächlich können wir gar nicht ohne einander, unsere Abteilungen nicht. Und wir sind auch ein alteingesessenes, eingeschworenes Team von um die 15 Kollegen und Kolleginnen, weil sich das bedingt. Du kannst nur gute Medien entwickeln, wenn du sie auch nutzt, wenn du draußen mit den Kollegen sprichst, mit den Malern, mit euch da draußen, die die Dinge ja tatsächlich auch in der Hand haben und anwenden und möglichst hohen Nutzen draus ziehen können. Und du kannst nur gute Architekturgestaltung, wenn du gute Tools hast. Das ist wie so eine Unendlichkeitsspirale. Deshalb sind wir einfach gemeinsam das Farbdesignstudio mit all dem Wissen, das wir eben da reingeben, um Caparol möglichst gut, und es gibt es ja seit über 50 Jahren, wie du weißt, das ist der Auftrag quasi, gute Produkte möglichst gut im Stadtraum, im Raum einfach, egal, Fassade, innen, außen, zu verwenden, um da gute Atmosphären zu erzeugen und nicht nur technisch einwandfrei zu sein, sondern da eben auch noch einen hohen Mehrwert zu schaffen. Das ist quasi die Mission.
Okay, dann kommen wir mal zum Farbfächern. Viele nutzen sie täglich, aber nur wenige beschäftigen sich damit, was eigentlich alles dahinter steckt. Welche Rolle spielt für dich denn der Farbfächer heute noch in der Branche?
Ohne geht es gar nicht. Das, also als Absender Caparol ist das für uns quasi eine Visitenkarte, die, wie du sagst, ihr da draußen täglich in der Hand habt. Und das soll möglichst gut funktionieren. Und ich muss ja irgendwo eine Auswahl zur Verfügung stellen. Überleg mal, wenn ich zu dir sage oder der Kunde zu dir sagt, ich hätte gerne den Raum himmelblau gestrichen. Und wir würden uns nicht sehen, wir würden nicht auf ein gemeinsames Tool gucken, dann würde jeder einen anderen Farbton an die Wand zaubern. Das ist einfach nicht sprechend. Dafür gibt es Farbsysteme, Itten, Goethe, die haben sich alle schon darum bemüht, Farben irgendwie in irgendein Raster, in irgendeine Logik zu bringen. Und so gibt es ja auch weltweit im Prinzip zwei anerkannte Farbsysteme, wirklich Systeme, das NCS und das C-Lab, LAB oder nur Lab-System, quasi nach denen Farben eindeutig definiert werden. Und jeder Hersteller, und das ist tatsächlich auch ganz wichtig und entscheidend, wenn du so einen NCS-Fächer hast, wir nennen das immer, der flutscht so schön. Weißt du, wenn du den aufmachst, da hast du alle Farbtönen, Farbreihen, super, kannst du dich rein
Ja.
verlieben. Aber wir haben ja eine Aufgabe. Wir wollen Architektur gestalten und deshalb machen diese Farbtonsammlungen der Hersteller so viel Sinn, weil die natürlich nur das zeigen, was tatsächlich auch allein herstellbar ist. Jetzt kannst du dir vorstellen, sind wesentlich mehr Farbtöne herstellbar als die, die du in so einen normalen Fächer bringst. Du willst ihn ja noch transportieren können und du kannst ja immer noch kleiner und feiner abtönen. Aber dort eben eine gute Auswahl zu treffen, das ist quasi die Kunst. Und dann eben euch da draußen zur Verfügung zu stellen, dass ihr eure Kunden möglichst gut für die jeweilige Aufgabe beraten könnt. Das ist im Prinzip das, was die Hersteller antreibt. Das hat was mit Machbarkeiten zu tun. Das hat tatsächlich auch was mit Trends zu tun. Welche Farbtöne sind denn gerade gefragt? Welche Farbkombinationen gewohnt, gesehen und deshalb gerne gemocht? Welche Farbtöne und Kombis sind klassisch und funktionieren gerne und gut. Was ist ungewöhnlich? Weil das muss ja klar sein, die Farben, die dargestellt sind in den Fächern, das sind ja nie neue. Die kennen wir alle schon. Es ist immer die Kombination. Und jetzt merkst du, warum die Aufgabe so reizvoll ist, weil du natürlich unendlich viele Möglichkeiten hast und dann die Tools dir dabei helfen sollen, die beste zu finden.
Man hört richtig schon die Leidenschaft raus, mit der du über die Farbe sprichst, tatsächlich. Und das auch, weil du es gerade selber angesprochen hast mit den Trends. Wie filtert ihr denn die Trends raus, dass ihr sagt, also ihr macht ja auch von Caparol, das darf man so sagen, so eine Farbe des Jahres. Wie kommt man zu der und wie viel Arbeit steckt da tatsächlich auch dann dahinter noch?
Oh, Andreas, wenn du genau hinguckst, dann stellst du fest, es ist nicht nur ein Farbton, einer wird tatsächlich gehighlightet, aber es kommen immer noch 30 weitere Farbtöne mit,
Ja.
denn ganz wichtig, Farbe kann ja nie alleine kommen. Du hast, wenn du es auf weiß streichst, egal, aber irgendwas anderes stößt ja immer daran und das ist auch genau das, was es eben ausmacht. Das ist die Kombination und wenn die ungewöhnlich ist, dann ist es was, was jetzt nicht unbedingt im Trend sein muss, nur ungewöhnlich reicht dafür nicht. Es muss schon auch noch einem Zeitgeist entsprechen und wesentlich mehr können. Und das erarbeitet gerade das Team um Margit rum. Die waren auch gerade erst wieder in Mailand zum Beispiel unterwegs und sind gerade dabei, die neuesten Trends vorzubereiten, aufzubereiten und zu gucken, weil selbst wenn es Farbtrends gibt, die viele sehen, dann müssen die ja trotzdem immer noch für den Raum funktionieren. Du darfst ja nicht vergessen, dass wir eine ganz klare Absicht haben. Wir sind im Innenraum mit den Farbtrends. An der Fassade dreht sich's nicht so schnell, aber tatsächlich erleben wir dort auch Trends, hat was mit Materialität zu tun, mit Machbarkeiten und, und. Aber im Innenraum geht es eben wesentlich schneller. Und wie wir das entwickeln, ich glaube, das verdient tatsächlich nochmal einen eigenen Podcast, weil das
Okay.
ist richtig spannend. Und ich verrate dir auch kurz noch, wir machen das nicht allein. Wir arbeiten zusammen mit dem Internationalen Trend Scouting Institut an der Hochschule für angewandte Kunst in Hildesheim und arbeiten da sehr gerne, sehr eng und sehr kreativ miteinander.
Aber trotzdem muss es ja auch so ein Stück weit eine subjektive Wahrnehmung sein, weil jeder Farbhersteller hat ja eigentlich einen anderen Farbton, oder? Also spielt schon auch so ein bisschen subjektive Vorlieben oder von den Teams mit rein, was die denken. Also jeder muss ja da irgendwie ein anderes Empfinden haben, so ein Stück weit in Sachen Farbe, oder? Weil sonst hättet ihr ja eure Konkurrenz nicht einen anderen Farbton wie ihr jetzt. Sonst müsstet ihr ja alle im Prinzip die gleichen Farbtöne, auf die gleichen Farbtöne setzen, oder?
Ja, es ist ja keine mathematische Formel. Das macht dieses Thema tatsächlich, also grundsätzlich, ob Trend oder nicht. Was das Thema Gestaltung angeht, gerade wenn du auch jetzt Nachhaltigkeit zum Beispiel denkst, da gibt es Formeln, da gibt es Maßstäbe, Datenblätter, die kannst du, wenn du Gebäude zum Beispiel zertifizieren lässt, in den Hintergrund packen und dann weißt du, okay, wenn ich das befolge, dann werde ich so zertifiziert. Bei Gestaltung ist das unglaublich schwierig, weil welche Formel sollte dir denn sagen, jetzt ist es gut oder schlecht? Ich wehre mich aber auch dagegen zu sagen, das hätte alles was nur mit Geschmack zu tun. So ist es nämlich nicht. Du kannst schon, wenn du ein gutes Farbkonzept hast, dann hat das ja eine Begründung. Warum hast du diese Farbtöne gewählt? Wie leitest du mit den Farbtönen? Was schafft Ruhe? Was sorgt für ein Flimmern im Raum? Welche Atmosphäre wird jeweils dargestellt? Also du brauchst immer eine Aufgabe und wenn du diese Aufgabe gut bewältigst und gut im Konzept dann darstellen kannst, dann kann das gar nicht anders sein als so, weil es einfach eine Logik hat. Das Schlimmste, was ihr da draußen machen könnt, ist einfach sagen, hier sind schöne Farbtöne, die gefallen mir gut, deshalb nehmen wir die jetzt. So funktioniert keine Farbberatung, weil es auch immer individuell ist. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Was gefällt mir gut und hat mit der Aufgabe nichts zu tun, immer für den Nutzen. Und jetzt zurück zu deiner Frage. Ich bin ein bisschen abgebogen,
Alles gut, ist ja ein Podcast, da haben wir die Zeit.
wie das mit dem Trend so funktioniert, ist tatsächlich. Und warum haben andere Trends? Vielleicht setzen die einen anderen Fokus. Ist durchaus möglich. Und ich bitte auch zu beachten, dass wir tatsächlich die Einzigen sind, die klar machen, es ist nicht nur ein Farbton. Wenn du an so einen cremeweißen Wölkchenton denkst, ganz ehrlich, wo. Das ist eigentlich der klassischste Ton, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Das ist quasi ein gebrochener Weißton. Eierschale streichen wir seit Hunderten von Jahren in die Räume rein. Ist überhaupt nichts Neues. Natürlich nicht, den Farbton gibt es ja auch schon immer. Dann wäre es wieder eher die Kombination. Und die Farbtöne, die wir definieren, das sind Farbtöne, die wir durchaus schon sehen. Wir waren am Anfang mit unseren Trend-Vorhersagen. Wir machen das ja jetzt auch schon seit 20 Jahren, sehr avantgardistisch. Super weit vorne raus. Da konnten viele nichts mit anfangen, weil die das einfach noch nicht gesehen haben. Das war noch nicht angeteasert. Und jetzt haben wir gelernt, wir entwickeln uns ja glücklicherweise auch weiter, herauszufinden, wie weit nach vorne können wir gucken, damit es noch vorne ist, aber gut adaptierbar ist. Und das sind dann durchaus nicht nur die Farben, die wir sehen, sondern auch die Strömungen. Da sind quasi Megatrends dahinter, die im ersten Blick überhaupt nichts mit Farbgestaltung zu tun haben. Wie das Bedürfnis nach Sicherheit zum Beispiel. Was beschäftigt uns und die Welt und die ganze Gesellschaft? Und du darfst auch nicht vergessen, dass die Trends, die wir hier rausgeben, die sind im Prinzip für den europäischen, vielleicht sogar nur mitteleuropäischen Raum relevant. Je nach Afrika, da hast du ganz andere Themen, andere Farbwelten, anderes Farbsehen, das man dort kennt. Das ist schon sehr spezifisch und die Aufgabe in der Form, wie wir die bewältigen, haben natürlich andere Hersteller in einer anderen Form und kommen dadurch zu anderen Ergebnissen. Aber es ist nicht einfach aus der Luft rausgegriffen, weil wir denken, oh, morgen ist blau schön und fürs nächste Jahr, gehen wir mal im Farbkreis weiter, könnte es was auch immer sein, wird noch nicht verraten.
Okay, dann hätte ich jetzt mal eine eher theoretische Frage, weil du es auch gerade so in deiner Antwort so ein bisschen angeteasert hast. Nach welchen Kriterien sollte denn ein Malerbetrieb entscheiden, mit welchem Farbfächer oder mit welchem Farbsystem er arbeitet? Weil du ja gerade gesagt hast, man kann nicht immer sagen, das ist nur schön, also nur nach Schönheit geht es ja nicht, sondern du hast ja
Nee.
gesagt, da muss mehr dahinter sein. Und da würde mich jetzt interessieren, nach welchen Kriterien das dann funktionieren würde.
Also Schritt 1 ist immer rauszufinden, was ist denn konkret die Aufgabe? Ist es privat oder nicht? Zum Beispiel ist ein Thema. Und dann sich klar machen, und da ist es wirklich perfekt, wenn man den Kunden, den man berät, exakt Fragen stellt und sagt, welche Atmosphäre wollen Sie zum Beispiel, ich bin jetzt im Innenraum, wollen Sie erzielen? Ist das ein Ort zum Wohlfühlen? Das wäre jetzt vielleicht eher ein Wohnzimmer, denk mal ein Büro. Das sollte natürlich ein Ort sein, den man nicht ablehnt, aber der braucht ja eine andere Atmosphäre, der muss sachlicher sein, der muss freilassender sein als so ein kuscheliges, heimeliges Wohnzimmer, in dem man gerne in der Sofaecke lümmelt. Deshalb funktionieren zum Beispiel auch Farbtöne. Was gerne gemacht wird, sind Klassenzimmer in so einem hellen Gelb gestrichen und dann vielleicht noch ein Aprikot dazu. Das ist für kleine Kinder ist das super, weil die brauchen was, was umhüllend ist. Aber je älter die Kinder werden, je weiter die dieses sachliche Thema gut verstehen können, da funktionieren andere Farbtöne, die entsprechend distanzierter sind und nicht so umhüllend sind, zum Beispiel wesentlich besser und entsprechen auch eher dem, was die tatsächlich brauchen. Dann gibt es in dem Bereich noch solche Sachen wie, welche Farbtöne hat die Tafel zum Beispiel? Wir haben gar nicht mehr dieses dunkle
Die
Grün an
Schiefertafel.
vielen, genau, die Schiefertafeln. Aber jetzt stell dir
Ja.
vor, du hast diese Whiteboards und packst die vor eine weiße Wand. Und da musst du den ganzen Tag drauf gucken und sollst dich konzentrieren. Autsch. Das kann kein Mensch. Das kannst du von keinem eigentlich verlangen. Passiert aber total oft. Also, du verstehst, was ich meine. Wirklich
Ja.
genau gucken, was ist die Aufgabe, für wen gestalte ich? Natürlich auch abholen, was sind die Farbvorlieben? Weil klar, wenn ich für, also denke mal gerade privat, dann dürfen die Menschen ja auch wirklich sagen, nee, lila lehne ich ab, violett konnte ich noch nie leiden, ich liebe rot. Dann kommt der Nächste und sagt, ja, was wäre aufgehellt schön, dann wird es ein rosa, will keiner haben. Also so muss man sich dann eben quasi, ja, abstimmen. Und was dann tatsächlich total hilft, sind Farbfächer mit großen Musterflächen am besten, wo du entsprechend zeigen kannst, malen sie so oder so. Weil einfach nur die Angabe, ich hätte gerne einen Gelbton und soll gemütlich sein, führt dich ins Nirvana. Das kann vom zitronigen Gelb bis hin zum Sandgelb alles sein. Und am Schluss wird es wahrscheinlich Aprikot. Also
Okay.
konkret fragen.
Okay, das heißt aber auch, dass ihr praktisch auch beratet, für welche Situation der richtige Farbfächer sich anbietet, weil welches im öffentlichen, ich denke mal bei Schulen oder jetzt Kindergärten oder auch von mir aus in Altenheimen, da werden ja wahrscheinlich immer so ähnliche Farben angesagt sein, weil man ja schon rausgefunden hat, das tut den Leuten gut oder das hilft den Leuten oder macht ein positives Gefühl. Gibt es dann Farbfächer, die wirklich solche Welten abbilden oder spielt das alles in einem großen Farbfächer ab?
Geht beides. Du kannst natürlich diese großen Farbfächer denken. Bei uns ist das 3D-System zum Beispiel. Das ist unser Mutterschiff, da sind alle Farbtöne drin. Dann kannst du dir vorstellen, bei knapp 1400 Farbtönen sind die Chips entsprechend klein und wenn du anfängst damit zu gestalten, dann brichst du dir die Finger. Dafür gibt es theoretisch die Farbtonboxen, aber du musst dich schon im System auskennen, um bewusst damit gestalten zu können. Dann gibt's, was du eben angesprochen hast, sind ja wirklich verschiedene Zwecke. Dann gibt's natürlich Farbstudien in verschiedenen Bereichen, die uns schon zeigen, was macht Sinn. Wir hatten vorhin dieses Thema Schule und Alter der Kinder. Das sind solche Studien wie unsere Lernwelten. Dann gibt's sowas wie die Lebensräume, wo du schon Farbkombinationen vorgeschlagen hast, die vor allem für Menschen eben, die in Gestaltung von Heimen zum Beispiel oder Krankenhäusern arbeiten, also Farbkombinationen, die Heilung unterstützen können oder einfach, stell dir vor, jemand lebt in einem Heim, das ist ein geschlossener Bereich, du musst das ganze Lebensumfeld quasi da rein abdecken, damit er einfach die Abwechslung hat, die wir sonst haben, indem wir einfach uns allein auf dem Weg zur Arbeit machen. Weißt du, wir sehen so viel, wir haben unser Zuhause, wir gehen raus, wir haben Natur um uns rum, wir haben städtischen Raum um uns rum, dann gehen wir einkaufen, essen, was auch immer, ganz viel Abwechslung. Das musst du dann versuchen, natürlich sehr fein, je nach Aufgabe der Bereiche quasi differenziert zu gestalten, sodass du Bereiche hast, die eher beruhigend sind und andere Bereiche, die eher anregend sind. Und das kannst du mit den entsprechenden Farbkombinationen. Und zurück zur Frage, ob es da jeweils die Fächer für gibt. Also du kannst dich natürlich aus dem großen System bedienen und wenn du weißt, was du haben möchtest, wenn du also eine ruhige Atmosphäre zum Beispiel gestalten möchtest, dann nimmst du die entsprechenden Farbtöne aus diesem Gesamtsystem. Könnte auch ein NCS-System zum Beispiel sein, RAL-Design-System, steckt da ja alles drin. Du kannst es dir leichter machen und vor allem auch dem, der dir gegenüber ist, wenn du mit dem sprichst und hast schon eine kuratierte Farbauswahl, das heißt eine Farbauswahl, die vorsortiert ist. dann und bedienst dich daraus und machst gar nicht alle Möglichkeiten auf, dann bist du meistens tatsächlich schneller am Ziel.
Okay. Das war jetzt so der öffentliche Raum. Ich denke mal, beim öffentlichen Raum ist es eher definiert. Da weiß man ungefähr, was man braucht. Also da werden es Nuancen sein. Jetzt stelle ich mir aber so vor, wenn ich jetzt bei einem privaten Kunden schreibe, bin als Maler und dann kommen die und zeigen mir auf dem Handy irgendein Foto von Pinterest oder von Instagram oder haben
Instagram.
vielleicht, ja, von Instagram oder haben irgendwie schon sich mit KI was generieren lassen. Wie verändert sich denn da dann die Farbberatung? Was mache ich da als Maler, wenn die kommen und sagen, ich hätte es gern so, aber auf Briefmarkengröße vom Display wirkt die Farbe ja komplett anders, ne? Wie kann ich da beratend einwirken und sagen, guck mal, ich glaube, das funktioniert hier oder es funktioniert eben nicht und das wäre eventuell besser.
Übertrag in den Raum, meinst du? Ja, und weißt du, was
Ja.
dazu noch kommt, ist, dass die ja die Kunden häufig nicht nur mit einem Pinterest- oder Insta-Bild kommen, sondern sagen, stell dir mal eine Wohnung vor, das gefällt mir hier, das da, das dort, und du guckst drauf und denkst dir, es passt eigentlich alles überhaupt nicht zusammen, und tatsächlich ist die Möblierung, die vorherrscht, eine ganz andere als
Ja.
die, die auf den Bildern ist. Also hat
Ja.
auf gut Deutsch nichts miteinander zu tun. Dann ist es total sinnvoll, auf das Bild zu gucken und zu überlegen, okay, was gefällt dem darin? Weißt du, ist es die warme Atmosphäre im Wohnzimmer zum Beispiel? Dann kann man sagen, verstehe. Hier sehe ich eine warme Atmosphäre, sehr freundlich und einladend. Jetzt sehe ich aber, Sie haben Möbel in Buche. Dazu müssen wir, wenn wir den Gelbton auswählen, Buche, wissen wir, hat einen rötlichen Stich, dann müssen wir den Gelbton entsprechend anpassen, damit das auch gut funktioniert und die gewünschte Wirkung erzielt wird. Dann muss man so damit umgehen, abholen und mitnehmen. Und was ich tatsächlich auch häufig erlebe, ist, dass ich mehrere Bilder für einen Raum vorgelegt bekomme, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten, und alles gefällt. Und da ist es dann quasi die Expertise, gemeinsam rauszufinden oder eure Expertise da draußen rauszufinden, was ist denn das Beste für den Kunden, damit er sich da tatsächlich wohlfühlt. Will der wirklich so modern oder will der eigentlich eher ein bisschen tradierter? Das erkenne ich an den Möbeln, an seinem Auftreten, und vielleicht kann ich ihn auch einfach fragen, damit er gut beraten ist, sich abgeholt fühlt und er auch, und darum geht es tatsächlich am Schluss, eine gute Entscheidung treffen kann. Weil eigentlich als der Handwerker will ich ja eine gute Arbeit abliefern, die technisch einwandfrei ist. Und eigentlich möglichst schnell zum Ziel kommen in der Beratung, um loslegen zu können. Das kostet ja tatsächlich nur Zeit, wenn ich da ewig berate und
Klar.
jemanden habe, der nicht weiß, was er haben möchte. Und da hilft es eben wirklich, konkret zu fragen, dann konkrete Antworten mit den Farbtönen zu geben, nicht als kleines Farbtonfeld, sondern möglichst groß, auch mal an die Wand halten, hinters Möbel halten und sagen, guck mal, so sieht das jetzt tatsächlich mit der Buche aus. Und das war das, was du gesagt hattest, aber mit dem Bucheton vielleicht nicht so ganz ideal, weil es den Rotstich hat oder weil der Boden schon einen, weiß ich nicht, Blauton hat, whatever, um die Sachen dann entsprechend zusammenzubringen. Also abholen und mitnehmen auf die Reise.
Okay. Das heißt, der Farbfächer an sich ist schon noch ein ganz arg wichtiges Beratungstool, weil man eben da direkt zeigen kann, guck mal, ich heb's dir an die Möbel hin, das passt da gar nicht zu deinem sonstigen Einrichtungsstil
Oder
oder
besonders
das
gut.
harmoniert gar nicht mit deinem Boden oder sonstiges. Also Farbtonfächer weiterhin als Beratungstool. Aber wie
Du
siehst du, ja, Entschuldigung.
wirst nicht drum rumkommen. Das wirst du brauchen, um das darstellen zu können, quasi die Gestaltungsidee darstellen zu können. Das ist das Mindeste. Du kannst natürlich noch in die hohe Kunst der Bilddarstellung gehen und zum Beispiel mit so einem Tool wie Spektrum arbeiten. Das geht auch. Aber dann hast du wieder dieses Thema Bildschirmfarbe. Das haben tatsächlich auch die Kunden. Du weißt gar nicht genau, was die auf ihrem Smartphone sehen. Auf dem nächsten sieht es anders aus, am Tablet nochmal anders. Und welcher Farbton soll es denn jetzt sein? Du bist nur auf der sicheren Seite, wenn du dann mit dem Farbfächer kommst und sagst, dann definieren wir jetzt Ginster 20. Und
Also
wenn
man
er
könnte
sagt,
schon
ja.
sagen, dass die sozialen Medien die Farbberatung deutlich anstrengender machen, oder? Weil man jetzt halt auf Displays was zeigt, was nicht vielleicht Farbton echt ist, oder weil man irgendwie einen Ausdruck zeigt von irgendwas. Man geht ja nicht mehr so wie früher wahrscheinlich oder nicht mehr so oft in Baumärkten und holt sich so verschiedene Karten und Muster, sondern ich denke schon, dass also im Privat, ich rede jetzt vom Privatbereich, dass vieles so tatsächlich läuft über, ah, ich habe da was gesehen, ich guck mal, oder ich habe hier was fotografiert, schau mal. Und dann zu sagen, hey, das ist gar nicht farbecht oder das wirkt nochmal ganz anders mit den Möbel. Das macht es dann schon auch ein bisschen anstrengender oder würziger oder wie siehst du es?
Anstrengend sollte es nicht sein, sonst
Mhm.
ist es für alle doof, keine Frage. Aber ist ja logisch, dass das viel bequemer ist, sich mit Schatzi auf die Couch zu setzen, das iPad auf den Schoß zu nehmen und Sonntagnachmittag mal durchzuswipen und sich die Ideen anzugucken, als das in den Baumarkt zu rennen, Farbtonkarten zu ziehen, hinzuhalten und sich nicht vorzustellen zu können, wie es tatsächlich aussieht. Ist schon klar, warum das so reizvoll ist. Würde ich tatsächlich genauso machen. Macht den Job vielleicht interessanter, wie du es schon gesagt hast.
Okay.
Du
Gibt's
holst
denn,
die Menschen woanders ab vielleicht, als es früher der Fall war.
ja, und man muss vielleicht auch, also man kann sich als Maler vielleicht dann auch ein bisschen mehr definieren als Berater und ein bisschen
Absolut.
mehr noch an Expertise reingeben und sagen, hey, ich bin nicht nur Handwerker, sondern bin im Prinzip auch, berate dich so, dass es nachher auch richtig schön aussieht und mach nicht einfach stumpf, was du mir vorgibst, ne? Also so kann man sich ja auch ein bisschen da differenzieren von der Konkurrenz, wenn
Gebe
man
ich
das
dir absolut
ernst nimmt, ja.
recht. Und es gibt ja nichts Besseres, als wenn dann die Freunde der Hausbesitzer, Bewohner vorbeikommen und sagen, wow, neu gestrichen, das sieht ja richtig gut aus. Und dann sagst du, das war Maler XYZ,
Genau,
kann ich dir sehr
genau.
empfehlen. Dort hinterlässt du quasi auch wieder eine Visitenkarte. Also ich bin der festen Überzeugung, dass sich das absolut lohnt.
Gibt es denn bestimmte Farbtöne oder Stilrichtungen, wo relativ oft als Kunde daneben liegt und dass man sich dann später umentscheiden muss? Also, weiß nicht, knalliges Rot vielleicht oder ein Pink,
Also,
was so an der Wand gar nicht so aussieht, wie man sich's vorstellt. Habt ihr da Erfahrungen damit?
was gerne tatsächlich gemacht wird, ist, geh mal durch so eine Neubausiedlung und guck mal, was da so passiert. Da gibt es ja immer den einen oder anderen. Also zwei Farbtöne fallen mir da immer besonders ins Blick. In den Blick, das eine ist so ein wirklich knalliges, sehr kräftiges Rot, wo du denkst, oh, da wollte jetzt aber jemand ein Statement setzen. Und das andere sind diese zitronigen Gelbtöne, die fast schon in Limette gehen und so richtig das Auge, die Netzhaut kneifen und beißen. Da denke ich jedes Mal eigentlich nur für den Nachbarn schlimm. Aber ich glaube, da liegt der Fehler darin, dass man einfach diesen Farbton im kleinen Chip ausgesucht hat und sich gar nicht darüber im Klaren war, was da passiert. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da draußen auch manchmal denkt, oh, keine gute Idee und darauf hinweist, der Kunde aber sagt, nee, will ich so haben und ja, dann lebt er halt damit und die Nachbarschaft auch. Da würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass die Städte und Gemeinden da ein bisschen mehr einen Blick drauf werfen, weil Stadtgestaltung ganz, ganz oft Zufallsprodukt ist und gar nichts mit. Also ich will das nicht in starke Leitlinien packen. Alle dürfen nur noch einen Farbton, auf keinen Fall. Aber wenn man sagen würde, dass man einfach quasi das Chroma, die Farbintensität ein bisschen begrenzt auf einen gewissen sinnvollen Level, dann könnte man da, glaube ich, schon viel richten, ohne Gestaltungsfreiheit zu nehmen.
Wobei ich sagen muss, ich finde jetzt zum Beispiel dieses Zitronengelb oder Rot schon deutlich angenehmer, weil so eine Zeit lang war ja immer so Grautöne, Grau und Weiß in so klassischen Neubausiedlungen vertreten, was ich dann so auch, ja, das war so monoton, dann finde ich besser, es sticht so ein bisschen mal was raus, oder? Und klar, jetzt aus deiner Sicht vielleicht anders, aber für mich jetzt als Privatperson sage ich freue mich eher über so einen Farbtupfer, als dass ich da immer grau und weiß nur sehe in so Neubausiedlungen, die ja eh auch noch von der Architektur her meistens recht eintönig daherkommen.
Das stimmt. Und tatsächlich muss man sich, also wenn ich Farbe einsetze, dann überlege ich mir immer, was ist denn die Aufgabe von Farbe? Und wenn ich diese extrem farbigen Töne verwende, von denen wir gerade gesprochen haben, dann lenken die ja schon sehr stark das Augenmerk auf sich. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das immer so gewünscht ist. Weißt du, was ich meine?
Ja,
Dann
ja, ja,
wäre es
ja.
eigentlich ideal zu sagen, hier ist eine ganze Häuserzeile, lass doch mal gucken, hier sind verschiedene Farbtöne, jeder muss individuell raussuchen können, ist mir total klar. Ich will auch nicht vorgegeben haben, wie ich streichen soll oder was ich anziehe oder was auch immer. Aber wenn ich in der Range auswählen kann, dann wäre ich schon echt dankbar. So haben wir das tatsächlich auch wieder mit Hildesheim, auch in Frankfurt-Sachsenhausen zum Beispiel gemacht. Einfach typische Farbtöne für die Gegend Frankfurt-Sachsenhausen, die quasi in dem Bereich Main, roter Main, Sandstein, Stieflager, Materialien, die dort typisch sind, Farbtöne dazu kombiniert und dann hat jeder auswählen können daraus. Und das ist immer noch farbig, aber es ist nicht bunt. Weißt du, das
Okay,
macht dann den Unterschied.
ja,
Und
zumal wenn es dann Farben sind, die da in die Region gehören, sage ich mal auch, ne? Wenn du sagst, das hat irgendwie einen Bezug
ja.
zur Umwelt, dann macht es natürlich schon viel mehr Sinn, das stimmt, als wenn man irgendwie einen Gelb- oder Rotton draufknallt, na klar.
Nur weil man es kann. Weißt du,
Ja,
du kannst
ja.
alles abtönen mittlerweile. Du
Ja.
kannst mittlerweile auch sehr farbstabil mit den allerintensivsten Pigmenten arbeiten. Aber die stehen dann halt auch 20 Jahre so.
Ja, klar. Wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen, ist Farbe ja nicht immer, oder Farbgestaltung nicht immer nur Geschmack, sondern auch ein bisschen technischer, weil Farben ja je nach Licht oder Oberfläche unterschiedlich wirken. Wie kann man sowas berücksichtigen, wenn man Farbfächer macht?
Der Farbfächer gibt dir nur ein gewisses Spektrum. Du kannst natürlich sowas machen wie metamerie-frei arbeiten. Heißt, wisst ihr bestimmt alle da draußen, dass einfach die Pigmente einfach ausgedrückt verwendet werden im Fächer, die dann auch tatsächlich in der Farbe zu sehen verwendet werden. Und da das die gleichen Fächer sind, verhalten die sich logischerweise im Licht auch immer gleich. Das heißt, wenn ich den Fächer an die Wand halte, dann sehe ich genau das, was ich später auch bekommen werde und kriege nicht diese seltsamen Verschiebungen. Wenn sich Farben Meter mehr verhalten, dann werden je nachdem, welche Lichtquelle ich habe, kann es passieren, dass verschiedene Pigmente quasi einfach nicht zurückgeworfen werden und dann wird aus einem Orange ein Schilfgrün. Muss nicht,
Ja.
aber kann. Und um das zu vermeiden, helfen solche Dinge.
Okay.
Um den Farbton gut auswählen zu können, kannst du dann, und das, dann hast du halt wieder diese speziellen Fächer, kannst du auch super mit leicht gesandelten Oberflächen arbeiten, wenn du an Wände denkst, also Architektur, die du damit belegen möchtest, weil du hast natürlich, je nachdem, welche Struktur du wählst, hast du immer einen automatischen, kriegst du einen Schattenwurf mit Mikroschatten, ganz klein und fein, die sich dann auch noch durch den Verlauf des Tages, auch das Tageslicht verändert ja sein Farbspektrum, farblich auch nochmal verändern, aber dann kriegst du so schon mal ein besseres Gefühl dafür, wie dieser Farbton wirken wird. Wirkt meistens eben, wie gesagt, je stärker du strukturierst, desto mehr Schatten hast du, desto verhüllter wirkt er dann, heißt leicht verschattet. Aber damit kannst du auch in der Gestaltung richtig spielen und kannst einen Farbton wählen und zum Beispiel in Bereichen die Struktur verändern, indem du zum Beispiel einen Kammzug einsetzt oder so. Wir sind jetzt an der Fassade. Dann hast du einen Farbton und trotzdem sind so ganz fein Flächen abgesetzt und du kriegst eine sehr schöne Gestaltung, ohne dass es gleich farbig wirkt. Also verändert sich nochmal so ein bisschen mit dem Licht und dem Tagesverlauf. Das ist sehr feinsinnig und kommt auch draußen bei den Kunden extrem gut an.
Gibt es denn Projekte, bei denen sowas eine Rolle spielt, wo ein kleiner Farbtonunterschied eine richtig große Auswirkung hatte dann auf das Endresultat? Oder kannst du da ein Beispiel aus der Praxis nennen?
Oh, ich kann erzählen von einer Fassade, die gestaltet wurde und da sollte das ganze Gebäude monolithisch wirken. Und wir hatten eine dunkle Dacheindeckung, die auch sehr flach war, also kaum erhaben und die sollte auch ohne Dachüberstand direkt in die Fassade übergehen. Dann wurden Farbmuster angelegt und noch mehr und noch mehr. Also der Farbton war schon immer der, den kannst du natürlich abnehmen und abmustern. Du hast unterschiedliche Glanzgrade, du hast unterschiedliche Strukturen. Also es ist dann eben nicht mehr nur noch der Farbton, sondern es ist dann auch vor allem die Oberfläche. Und es gab tatsächlich eine bestimmte Tageszeit, in der der Farbton und die Fassade perfekt gematcht haben. Aber das war ungefähr eine halbe Stunde am Tag.
Okay.
Und dann hat sich es wieder verändert. Nicht möglich. Dann hast du vielleicht noch die Fensterrahmen, die den gleichen Farbton tragen, die auch wieder einen anderen Glanzgrad haben. Also man hat schon verstanden, dass das eine Ton-in-Ton-Gestaltung sein kann, sein soll. Es war auch eine Ton-in-Ton-Gestaltung. Es war aber nicht eine ein Farbton für alles Gestaltung.
Okay. Das heißt, das seid ihr dann nochmal ran und habt ihr nochmal umgestrichen oder
Wir haben
wie?
das anhand und das empfehle ich euch da draußen auf jeden Fall, wählt mit dem Fächer aus und wenn es dann diffizil ist und es wirklich auf die Nuance ankommt, dann legt eine Musterfläche an und guckt euch die im Tagesverlauf an. Die wird im Norden anders aussehen als im Süden und die wird morgens anders aussehen als abends, keine Frage. Und wir haben die Farbmuster angelegt und dann haben wir uns einfach dafür, für das kleinste Übel entschieden oder eben das, was der Sache am nächsten kam, weil es definitiv nicht möglich ist. Das kriegst du unter Laborbedingungen hin, wenn du die Lampe nicht drehst und alles unverändert lässt. Aber tatsächlich fand ich es am Schluss total reizvoll, weil es sich eben, es hat viel mehr gelebt, als wenn es nur ein monolithischer Block gewesen wäre.
Und wie hast du das, oder wie habt ihr das dann kommuniziert an den Kunden? Hört mal, so wie ihr euch das vorstellt, das geht gar nicht. Ich sage mal so, es sieht nicht gut aus. Wie reagiert dann der Kunde? Und gehen die da drauf ein oder sind erstmal eingeschnappt, der Architekt oder wer auch immer? Oder ist es dann wirklich so ein Zusammenspiel?
Zusammenspiel, das ist grundsätzlich da draußen absolut zu empfehlen. Gegeneinander hat noch nie zu guten Ergebnissen geführt und die standen ja mit uns vor der Fassade und haben gemeinsam mit uns geguckt, abgemustert und relativ schnell das Gleiche gesehen wie wir und auch verstanden, das kann nichts werden.
Okay. Also da waren wir sich einig und dann ist es auch relativ auf dem kurzen Dienstweg dann beschlossen, sage
Es wäre auch mit nichts gelungen. Du hättest das
mal.
gleiche Material runterziehen müssen und natürlich hat eine vertikale Fläche verschattet sich anders als eine horizontale. Ist ein, also dann hättest du irgendwie, ich weiß nicht, die Weltgesetze aushebeln müssen. Ich weiß nicht, was ist. Nein, es geht nicht. Punkt.
Dann kommen wir zu einem neuen Thema, was gerade spannend ist bei euch, die Verbindung zwischen analoger und digitaler Farbberatung. Wo entsteht denn aktuell der größte Spannungsbogen zwischen klassischer Farbberatung mit dem Farbfächer und digitalen Tools wie euer Spektrum?
Tatsächlich ist das genau das, was wir vorhin eigentlich schon hatten. Gerne werden Ideen erstmal digital dargestellt, weil du kannst ja exakt den Raum, die Fassade darstellen und gucken, wie wirken die Farbtöne daran. Du wirst aber nie davon wegkommen, einen Farbfächer in die Hand zu nehmen oder alternativen Probeanstrich zu machen, um dir anzugucken, ist das wirklich so, wie ich mir das vorstelle oder verschiebt mein Monitor gerade. RGB-Farben sind Lichtfarben. Das kriegst du mit nichts in der Welt ordentlich dargestellt. Ich verrate euch, dass wir im Farbdesignstudio spezielle Monitore haben, die quasi möglichst gute Farbdarstellung zeigen. Wir haben ein spezielles Licht, das uns das Tageslicht simuliert. Wir haben als einzige Abteilung in unserem wunderschönen Neubau keine Farbe, weil wir mit Farbe arbeiten. Wir haben neutrale Arbeitsflächen, auch kein Weiß tatsächlich, sondern so ein neutral gebrochenes Weiß. Wir haben sogar einen anderen Boden. Die anderen, unsere Kollegen haben so einen gebrochenen, eher warmtonigen Boden. Wir haben ein neutrales, dunkleres Grau, damit Farbe das nicht beeinflusst. Das heißt, Lichtfarbe und dann reale Farbtöne. Das eine ist quasi das Mittel, um gut und schnell zu einer sicheren Entscheidung zu kommen, die dann nochmal verifiziert wird über Fächer oder Probeanstrich.
Ihr habt jetzt einen Farbfächer entwickelt, der genau mit Spektrum zusammenspielen kann.
Ja.
Was waren da die größte Herausforderung bei dieser Entwicklung?
Dass unsere Fächer mit Spektrum zusammenspielen, ist tatsächlich eigentlich nichts Neues. Das, wie gesagt, das war mein Einstiegsprojekt vor 20 Jahren schon, wo einfach diese Idee kam. Und ich verrate dir, wir sind ja unter nu, dass
Genau, ja, richtig.
hört keiner, dass wir Riesendiskussionen führen mussten, ob wir denn überhaupt Farbe digital darstellen können. Überleg mal, vor 20 Jahren war das überhaupt nicht gang und gäbe. Und was werden die Menschen sagen, wenn sie den Farbton nicht richtig dargestellt sehen, bekommen und. Da ist mittlerweile in den unterschiedlichsten Bereichen lernen wir das ständig. Weißt du, wir bestellen Kleidung online, bekommen die und denken, die nee, Huch ist ja dunkelblau, hatte ich doch eigentlich schwarz gedacht. Also da ist schon eine ganz große Akzeptanz. Das funktioniert gut. Und damit hat auch Spektrum einfach durch diesen Mehrgewinn vorher sehen, wie es später aussieht, das wird gar nicht mehr diskutiert. Ich brauche aber trotzdem irgendwie ein vernünftiges Tool, ob ich das jetzt in Spektrum darstelle oder ob ich es in der Hand habe beim Kunden vor Ort, mit dem ich den Kunden gut beraten kann und mit dem ich schnell zu einer guten Farbauswahl komme. Das heißt, ich brauche nicht alle Farbtöne, die der Farbraum überhaupt bietet. Das hatten wir ja vorher schon, sondern ich brauche Farbtöne, die sich an der Wand umsetzen lassen und ich brauche Farbtöne, die gut und harmonisch aufeinander abgestimmt sind. Und das war tatsächlich unsere Herausforderung, als Margits Team losgelaufen ist, um diese neuen Fächer zu entwickeln. Und da wurden auch keine neuen Farben gefunden ist auch gar nicht nötig. Ist ja tatsächlich, ist es ja alles schon da. Es geht immer nur um die Auswahl und um die Kombination. Und dann haben diese neuen Fächer, die entwickelt wurden, und ich kann dir verraten, dass die Entwicklung über ein Jahr gedauert hat. Und das funktioniert nicht so, dass da einer auf dem Schreibtisch sitzt, mit den Beinen baumelt und denkt, hoch, nehme ich mal den Farbton und jenen Farbton. Es funktioniert unter anderem auch so, dass unglaubliche Tapeten von Farbtonstatistiken gewälzt werden und geguckt werden,
Ja.
was wird eigentlich, was tönt denn der Markt häufig ab? Jetzt wäre es ja ein einfaches zu sagen, komm, dann nehmen wir einfach die beliebtesten Farbtöne, packen die in einen Fächer und die Welt ist in Ordnung. Dann wären wir aber nicht das Farbdesignstudio, das genau weiß, alleine das reicht nicht. Die Farbtöne müssen gut untereinander funktionieren. Wir verstehen dann, welche Farbrichtungen sind gefragt, welche Sättigungen sind gefragt, und dann geht die eigentliche Arbeit erst los, weil dann guckst du, wie passen die gut zusammen, wie bilde ich alle Eventualitäten ab. Dann erleben wir, dass gerade der Beige-Bereich zum Beispiel eine ganz große Rolle spielt und sich immer mehr Beliebtheit erfreut. Denk mal, vor ein paar Jahren haben wir mit Cappuccino und Schlammtönen gearbeitet und das hat sich quasi weiterentwickelt. Und dementsprechend sind die neuen Fächer entstanden. Und das, was du ursprünglich gesagt hattest, war, wir haben ja verschiedene Gestaltungsaufgaben tatsächlich. Und deshalb haben wir auch zwei Fächer entwickelt. Es gibt basierend auf dem 3D-System den neuen Fächer 3D, deshalb 3D-System, Interior für innen und Exterior für außen. Exterior natürlich Farbtöne, die sich ausschließlich mit A1 abtönen lassen. Geht natürlich auch anders, aber A1 kann jeder, das heißt höchste Bindemittelqualität, höchste Pigmentqualität, und haben da jeweils 222 Farbtöne definiert, die genau dieser Gestaltungsaufforderung quasi nachkommen, entsprechen und da eine Auswahl bieten mit ganz großen Farbtonblättern. Kann ich euch da draußen leider gerade nicht zeigen. Ihr könnt ja nur zuhören, aber ich verrate euch, dass jedes Farbtonblatt größer ist als der gesamte 3D-Fächer zum Beispiel. Trotzdem immer noch handlich, immer noch auf der Rückseite dargestellt, welcher Farbton ist wie machbar. Auch TSR-Werte sind enthalten. Und die eben mit der Expertise des Farbdesignstudios entsprechend kombiniert. Das heißt, nicht einfach nur nach dem Aufbau des Farbsystems, sondern wirklich in Farbbereiche kombiniert, sodass ich da, wenn du als Kunde sagst, ich weiß, ich möchte ein Gelbton, dann schlage ich die Gelbtöne auf und sage dir, so, Andreas, sag mir bitte, wie gelb soll es denn sein? Eher ein rötliches. Und dann habe ich meinen ersten Farbton. Und dann kann ich damit weiter kombinieren. Es gibt Kapitelseiten, die nochmal kräftigere Farbnuancen mit sich bringen, die sicherlich nicht für eine ganze Fassade geeignet sind. Es sei denn, ich möchte einen Akzent setzen. Du erinnerst dich an das Thema, das wir
Das ist
vorhin
ja.
hatten. Dann eben bewusst, alles machbar, technisch überhaupt kein Thema. Aber das ist eben dann diese Kompetenz der Gestaltung und die Empfehlungen, die mit diesem Fächer einhergehen.
Ab wann werdet ihr mit den Fächern auf den Markt kommen?
Wir starten im nächsten Monat tatsächlich.
Perfekt. Zusammen mit unserem Podcast, der dann ausgespielt wird.
Nein,
Dann ist er
Diego,
wahrscheinlich
das
schon auf
wird.
dem Markt dann, denke ich mal, ne?
Kann
Oder?
gut
Also
sein. Kann gut
wir
sein.
sind
Also.
Ende Juni sind wir mit dem Podcast online, dann müsstet ihr wahrscheinlich da schon auch
Yippie.
mit dem Farbfächer online auf dem Markt sein, denke ich mal, oder?
Dann hat es der eine oder andere vielleicht sogar schon im Internet entdeckt, von den Kollegen gehört oder auf Social Media gefunden. Also es ist echt eine elefantös gute Sache. Ich bin total begeistert und ja, würde mich freuen, wenn das da draußen bei euch genauso ist. Guckt es euch auf jeden Fall mal an und findet raus, ob das für euch gut funktioniert.
Ich denke mal, im Malerblatt wird man dazu auch bestimmt was lesen können und mit den entsprechenden Abbildungen. Da kann man da auch schon ein bisschen einen kleinen Einblick geben.
Da
Da
gehe
kann
ich
man das
ganz
auch
fest von
schön
aus.
verzahnen, denke ich mal. Jetzt
Jawohl, auf jeden Fall.
kommen wir so langsam so ein bisschen zum Ende vom Podcast. Es geht ja letztendlich auch, man weiß es, um Kosten und Effizienz im Alltag und um die Frage, wie die Farbberatung künftig aussehen wird. Da stehen viele Betriebe unter Zeitdruck. Wie kann ein gut aufgebauter Farbfächer helfen, Beratung effizienter zu machen, ohne dass die Gestaltung beliebig wird?
Oh, also beliebig wird sie nie, wenn du direkt auf die Wünsche des Kunden eingehst. Dann kann sie ja gar nicht beliebig sein, weil die erfüllst du ja dann. Und wir haben ja auch schon ganz am Anfang gelernt, es gibt nicht die eine Lösung, die für alle funktioniert. Es kann beliebig, kann gar nicht gehen, wenn wir es gut machen. Und dieses Thema Zeitersparnis, da hast du absolut recht. Und genau dafür sind die Fächer ja da, dass ich schnell zu einem Ergebnis komme und auch eine gute und sichere Entscheidung des Kunden bekomme. Und tatsächlich, das verrate ich dir jetzt schon mal, Andreas, weil du diese Frage gestellt hast, kann dieser Fächer noch mehr. Der hat nämlich im Gepäck auch noch Farbkombinationen in einem sogenannten, in einer Designbox, die verschiedene Harmonien schon zeigt und vorschlägt und die den Kunden dann einfach nur durch das Zeigen der Harmonien relativ schnell auf einen Weg führt, indem ich zeige und sage, eher hell, eher dunkel, eher in welche Farbrichtung soll es gehen. Und dann bin ich schon ziemlich auf der Zielgeraden, kann ein bisschen feintunen und habe dann den Kunden ratzfatz gut beraten. Und da stellen wir eben gerne unsere Expertise zur Verfügung, die wir uns quasi durch die tägliche Arbeit ja, geschaffen haben, um da sicher für euch da draußen die Tools zur Verfügung zu bestellen, um die Kunden gut beraten zu können und schnell zu einem guten Erfolg zu führen. Da stimmen dann die Kontraste, das ist ordentlich visualisiert und dargestellt und der Kunde weiß dann, worauf er sich freuen kann. Und das dann noch in Kombination mit Spektrum, wo diese Tools natürlich auch drin stecken, dann kannst du das quasi in den individuellen Raum noch mit reinlegen und dann gibt es keinen Grund mehr zu zögern, dann weißt du wirklich, wie dein Raum später aussehen wird und kannst dich sicher dafür entscheiden, weil ich oft erlebe, dass die Kunden sagen, ja, ist zwar schön, aber traue ich mich dann doch nicht, dann ist es vielleicht doch nicht das. Und da geht da ein bisschen mehr und da könnt ihr dann da draußen auch wirklich mit euren Ideen glänzen und quasi den Kunden von guter Gestaltung überzeugen und da einfach einen Mehrwert bieten.
Ja. Und effizient sein.
Das kommt on top, bei der Verarbeitung natürlich sowieso, aber eben auch bei einer schnellen Farbberatung, die aber Hand und Fuß hat.
Okay. Wenn du jetzt 5 Jahre vorausblickst, wie wird sich die Farbberatung deiner Meinung nach ändern im Handwerk?
Ich könnte mir vorstellen, dass das Digitale noch mehr Einzug hält und noch mehr genutzt wird. Ich könnte mir auch vorstellen, das hattest du ja vorhin schon angesprochen, dass noch mehr die Kunden selbst schon sagen, ich weiß, ich will das und es eher dann darum geht, rauszufinden, lässt sich das umsetzen oder wie lässt es sich umsetzen in Form von funktioniert, wie kriege ich diese Atmosphäre tatsächlich hin, weil das, was ich gezeigt bekomme, vielleicht mit der Realität nicht 1:1 übereinstimmt. Dort geht's hin. Ich glaube nicht, weil das diskutieren wir auch oft, dass diese digitalen Medien euch als Berater da draußen die Arbeit abnehmen, denn im Endeffekt sieht der Kunde viele Dinge, sagt aus dem Bauch raus, ja, gefällt mir oder gefällt mir nicht und braucht euch dann aber und eure Beratung, um sicher entscheiden zu können, wie wird's denn tatsächlich richtig gut und was lässt sich umsetzen und wie kann ich das erzielen, was ich auf diesen Bildern hier sehe in meiner Realität. Da führt kein Weg dran vorbei, dafür braucht's euch da draußen.
Okay. Worauf sollte ich mich als Malerbetrieb denn einstellen, wenn ich künftig bei der Farbberatung vorne mitspielen möchte? Hast du da noch abschließend den Tipp an unsere Hörer?
Nehmt die Sache ernst, mit Spaß und Freude. Lasst euch auf die Kunden ein und schafft so eine gute, verlässliche Zusammenarbeit mit dem Kunden, sodass der immer wieder zu euch kommt und sagt, ich will es gar nicht allein machen. Ich weiß genau, der da draußen, der berät mich so und versteht mich. Das ist die Kunst.
Vielen Dank, Eva Helderhoff, für die ausführlichen Antworten in unserem Podcast. Hat viel Spaß gemacht. Und das war der Malerblatt-Podcast für heute. Und wenn ihr noch mehr Lust auf unsere Podcasts habt, hört einfach rein, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.